So, anderer Abschnitt, also wie gesagt, die Ethik wäre ja thematisch eigentlich in der letzten Woche unterzubringen. Jetzt geht's zur Ökonomie. Das ist so ein Block, der geht jetzt die nächsten drei Vorlesungen. Also heute geht es allgemein um digitale Ökonomie. Nächste Woche geht es um Eigentum, also die Frage eben, das ist meins, das ist deins. Und die Woche drauf geht es um Allgemeingut, also genau die Idee, das ist eben nicht meins oder deins, sondern Information should be free. So, und heute geht es um allgemeinere Strukturen, die so ein bisschen anknüpfen an die Diskussion um Industrie- und Informationsgesellschaft der ersten beiden Vorlesungen und ähnlich, also ungefähr in diesem Abstraktionsgrad werden wir uns auch bewegen. Leitspruch ist, ökonomisches Handeln wandelt sich in der Informationsgesellschaft von einer Verteilung des Mangels zu einer Verwaltung von Wissensrechte. Und ich muss dazu sagen, das heißt nicht zu einer DRM, also Digital Rights Management Gesellschaft, sondern es geht um die Verwaltung von Wissensrechten und da ist DRM ein Modell unter mehreren. Also es geht im Groben um digitale Ökonomie, was es ist und was es bedeutet. So, die klassische Ökonomie geht davon aus, dass wir ein Güterversorgungsproblem haben. Also das Knappheitsproblem ist Ausgangspunkt und steht im Mittelpunkt des klassischen Wirtschaftens. Ganz leicht erklärt, zur Befriedigung menschlicher Bedürfnisse sind Güter notwendig und die sind meistens knapp. Also man kann eine Torte weggeben oder selber essen, beides geht nicht. Das ist auch diese natürlich diese Lehre aus dieser Kindergartenethik. Also es gibt bestimmte Dinge, ne? Also entweder du hast es oder du gibst es, du musst es aber teilen. Aber da entstehen Verteilungsprobleme. Das ist natürlich aus einer Welt, wo man in Kuchen und Keksen und Milch und so denkt, also die Welt der Materie. Und da gibt es genau das Problem, also entweder habe ich es oder ich kann es weggeben und dann will ich was anderes dafür haben und so weiter. Und in diesen Termen, weil es immer knapp ist, ist Wirtschaften eben eine Verteilung von Knappheit. Angebot und Nachfrage nach bestimmten Gütern bilden eben verschiedene Märkte für diese Güter. So, jetzt kurz was zum volkswirtschaftlichen Ausgangspunkt, der so ein bisschen auch die Klammer wiederherstellt zwischen der Industriegesellschaft und der Informationsgesellschaft. Das sind die sogenannten Kondratjew-Zyklen, also das ist eine Form von Zyklentheorie. Die Vorstellung, dass Wirtschaft, ob das Weltwirtschaft oder Volkswirtschaft ist, sich eben zyklisch verhält. Also es gibt dann immer so bestimmte Entwicklungen, also in dem Fall technische Entwicklungen, die dann ökonomische Konjunkturaufschwung haben, dann stabilisiert sich das System und dann gibt es dann wieder einen Abschwung, der dann abgelöst wird durch die nächste Welle. Also hier sieht man mal im Prinzip die verschiedenen Prime Movers, habe ich es da in der Industriegesellschaft-Vorlesung genannt, das war die Dampfmaschine und aus der Dampfmaschine, das haben wir ja nachverfolgt, entstanden dann eben neue Arbeitsorganisationen, die Organisation von Familie hat sich geändert, von Raum und Zeit eigentlich auch. So, und dadurch entstanden aber die Möglichkeiten, deutlich effizienter zu produzieren, was natürlich wieder Arbeitskräfte freisetzte, die dann sich entsprechend auch geäußert haben. Also diese gesamten Verschiebungen eigentlich eines Wirtschafts, aber auch eines Sozialsystems, letztendlich auch eines politischen Systems, kann man in dieser Sichtweise also auf die Dampfmaschine als zentrale technische Entwicklung schieben. So, dann gab es einfach Anpassungen, die Fabriken mussten sich entsprechend anpassen und die Manufakturen verschwanden oder das Verlagswesen verschwand entsprechend. Also diese Umstrukturierung gab es dann 50 Jahre später und sehr schön, Gott liebt gerade Zahlen, die sich durch 10 teilen lassen. Also 1850 kam dann der nächste Zyklus, Eisenbahn, Stahl wurde erschlossen. Also das Transportwesen hat dann wieder neue Räume erschlossen, der Transport wurde billiger, deswegen also konnte man wieder anders die Arbeit verteilen. Um 1900 hat sich dann Elektrotechnik und Chemie als technische Entwicklung gesetzt, sodass auch die Firmen entsprechend, haben wir ja alles so drüber besprochen, nicht? Also die Firmen bauten sich entsprechend auf und die elektrotechnischen und chemischen Firmen waren plötzlich marktbeherrschend und Stahl geht schon wieder so ein bisschen zurück in der Zeit, auch auf Grund von Angebot und Nachfrage. Es gab sehr viele Stahlproduzenten, insgesamt wurde die Produktion billiger, sodass die Firmen, die sich da sehr stark gemacht haben, natürlich jetzt billiger verkaufen mussten und dann entstanden halt diese typischen Wellenbewegungen. Um 1950 setzte dann die Automobilindustrie sehr stark ein, die setzte ja schon vorher ein, aber dann wurde es halt für jedermann erschwinglich und Petrochemie, also hatte so ihren Höhepunkt. Naja, und jetzt um 2000 geht da halt, also das hat Kondratjew jetzt nicht vorhergesagt, aber das ist halt sozusagen die Fortführung, der fünfte Kondratjew, Computer und Telekommunikation. Ja, und man denke an diesen Internetboom in den 90er Jahren, was genau eben diese Bewegung, kann man ja auch in den Börsenkursen und an allen möglichen anderen Indizes ablesen, wie halt also sich so eine gesamte Volkswirtschaft oder eine Weltwirtschaft umstellt auf die neuen Technologien. Sein Schüler, also der Schüler von Kondratjew, Josef Schumpeter, hat im Prinzip auch seinen Lehrer bekannt gemacht und viele Veröffentlichungen gehabt zu Konjunkturzyklen und die gingen dann, also die waren auch noch detaillierter als die von Kondratjew. Hier sieht man also den Traum eines Volkswirtes, dass sich nämlich Volkswirtschaft verhält wie akustische Wellen oder wie physikalische Wellen. Also man hat erstmal die große Welle, den Kondratjew-Zyklus, und da überlagern sich dann kleine andere Zyklen, also Juglar- und Kitchin-Zyklen von verschiedener Dauer. Das geht immer so hoch und runter. Sie sagen ja nicht, was die X-Achse ist, also ob das jetzt Börsenkurse sind oder Arbeitnehmer oder Bruttoinlandsprodukt. Ist egal, also irgendwas verhält sich zyklisch. Und das überlagert sich und dann entstehen dann halt solche Wellen, die man in gewissem Maße auch statistisch nachweisen kann, die man dann unten sieht. Also man hat die idealen Zyklen und darunter dann halt die gemessenen verschiedene Stagnationselemente für einen durchschnittlichen Zeitraum von 10 Jahren. Also ich glaube, hier sind Preise, werden hier abgetragen, durchschnittliche Preissteigerungen. Man kann Statistiken aufstellen, aber das ist natürlich wie in anderen Wissenschaften auch. Also wenn man erstmal eine Theorie hat, findet man auch die entsprechenden Indizes, die sie dann stützen. Also diese Konjunkturzyklentheorie ist auf der einen Seite so ein ähnlicher Traum, der in dem Fall der Volkswirtschaftslehre, wie diese Kästchen in der Betriebswirtschaftslehre sind, dass man also die Welt irgendwie dann letztendlich halt doch in klare mathematische Strukturen in dem Fall einteilen und beherrschen kann. Nichtsdestotrotz gibt es aber die Wahrnehmung und von solchen Zyklen, also dass es irgendwann mal ein Auf und ein Ab geht. Und zurzeit hat man ja den Eindruck, wir befinden uns erstmal in so einem tiefen Tal, was insbesondere auch aus dieser New Economy Welle entstanden ist, dass ja so enorm die Börsen enorm hochging und jetzt erstmal sich das Ganze wieder konsolidieren muss, wie sie es nennen. So, und was wir uns heute fragen, ist weniger so die volkswirtschaftlichen Aspekte, aber das spielt natürlich eine Rolle, sondern mehr die betriebswirtschaftlichen Aspekte, die ja die Akteure auf diesem Wirtschaftsfeld sind. Also der Betrieb aus Sicht der Betriebswirtschaftslehre und nicht, also so stelle ich das vor, es gibt drei klare Blöcke, wieder die Kästchen, man beachte sie, Beschaffung, man muss irgendwie Material ranschaffen, also Produktionsfaktoren, dazu gehören Kapital, Güter, der Standort, wo man natürlich die Produktion dann machen will, und der Arbeitsmarkt, das sind also die gängigen Beschaffungsmärkte. Dann wird dieses Material, was irgendwo herkommt, wird halt innerhalb der Firma kombiniert zu Ergebnissen, also Produktion der Faktoren, Kombination der Faktoren als Produktion, und das muss dann auf den Märkten wieder abgesetzt werden in Form von Gütern oder Leistungen, also Dienstleistungen, und daraus entsteht dann ein Faktorertrag, den man wieder kreisförmig dann wieder einführen kann. Also auf der Abstraktionsebene ist es auch ein technisches System, eure Informatiksysteme sind genauso, es kommen Daten rein, die werden irgendwie verdreht, und auf der anderen Seite kommen wieder Daten raus auf irgendein Ausgabegerät. Und die Leitfrage der heutigen Vorlesung ist nicht so sehr, ob das stimmt, dass das alles so technisch ist, also ist ja die Sicht der Betriebswirte, sondern mehr, wir nehmen es jetzt mal an, es ist ein Modell und mit Modellen kann man ja umgehen. In irgendeiner Form bildet es ja auch betriebliche Wirklichkeiten ab. Die Leitfrage der heutigen Vorlesung ist, wie verändert sich wirtschaftliche Prozesse in der Informationsgesellschaft, also die Prozesse der Beschaffung, Produktion und des Absatzes. Jetzt zum Anfang, digitale Ökonomie steht ja drüber. Was ist damit gemeint? Naja, der Unterschied ist der zwischen Bits und Atomen, wie Nicolas Negroponte das formuliert hat schon 1995, dass die Welt der Atome, also dort, wo das Knappheitsproblem herrscht, wo man Güterverteilungsprobleme lösen muss oder eben man hat Güter, die werden dann kombiniert zu anderen Gütern, was eben der Produktionsprozess von Firmen ist. Also das ist ja die klassische Ökonomie, die auch ihre 100 Jahre, die jetzt die Betriebswirtschaftslehre sich daran setzt, und die 300 Jahre, die die Volkswirtschaftslehre damit inzwischen 400 Jahre ja schon fast. Bits kann man, Atome nicht, also die hat sich um die Welt der Atome strukturiert. Jetzt kommt aber die digitalen Güter oder die nicht materiellen Güter, also die digitale Ökonomie, und die hat ganz andere Regeln. Und da stehen wir gerade erstmal am Anfang, das irgendwie aufzuarbeiten, was das bedeutet. Denn Bits kann man verkaufen und behalten. Das ist eigentlich das Wichtigste. Original und Kopie sind nicht voneinander zu unterscheiden. Und diese ganze Betriebswirtschaftslehre, die darauf ausgeht, dass man es eben weggibt, und wenn ich es weggebe, will ich Geld dafür haben, weil ich es ja dann nicht mehr habe, das gilt bei Bits im Wesentlichen nicht mehr. Man kann sie verkaufen und behalten. Und die Grenzkosten, also Grenzkosten ist so die Ableitung, wie, wenn ich mehr produziere, wie verhält sich das mit den Kosten? Das nennt man da Grenzkosten für die Produktion, gehen gegen Null. Also wenn ich es 1000 Mal kopiere, ist das ganz egal. Ich muss es einmal produzieren, aber wenn ich dann die Stückzahlen erhöhe, dann kostet mich eigentlich gar nichts. Man benötigt auch keine Lagerhallen. Das sind also Dinge, die bei industriellen Produktionen natürlich, klar, das ist, also die Anschaffung der Maschinen, das ist der Hauptkostenbestandteil, aber dann hat man trotzdem Stückzahlen, Produktionsstückzahlen, und je mehr man produziert, weiß man ja, desto billiger wird es dann letztendlich, das sind so diese Grenzkosten, aber gegen Null gehen die nur ganz selten. Bei digitalen ist es ganz schnell. Also man, für das erste braucht man sehr viel Investitionen, aber alle weiteren Kopien, also das kostet also so viel wie also kaum noch was. Und auch das ist also ein ganz neuer Aspekt von digitalen Gütern. Bits haben kein Gewicht und bewegen sich mit Lichtgeschwindigkeit. Das verändert natürlich Arbeitsprozesse, da kommen wir noch hin. Und Bits halten sich nicht an Grenzen. Ihre Bewegungen lassen sich in einer vernetzten Wirtschaft praktisch nicht kontrollieren oder behindern. Was natürlich niemand daran hindert, ist doch zu versuchen. Weil natürlich die Bewegung ist ja, man versucht die Gesetze der alten Ökonomie auf die neue zu übertragen. Indem man sagt, okay, wir müssen diese Bewegung halt doch einschränken, entweder national oder an bestimmte Benutzer koppeln. Man muss Bits eigentlich behandeln wie Atome, damit wir unsere Strukturen, die sich halt um den Verkauf von Atomen organisiert hat, auch entsprechend weiter nutzen können. Der Marktplatz von Bits ist global. Das ist auch was Neues ist. Man wusste zwar immer, wo man guten französischen Wein kriegt in Frankreich, aber man kam nicht dran. Aber gute französische Software ist natürlich überhaupt kein Problem, das zu bekommen. Beschaffung. Das ist, ne, es gab ja diese drei Blöcke, Beschaffung, Produktion, Absatz. Wir gehen das jetzt mal durch. Faktorenmärkte gibt es halt zum einen Kapital, Güter, Standort und Arbeitsmarkt. Und in dieser netten Sprache der BWLer, nicht? Also der Arbeitsmarkt, das sind halt auch Faktoren, nämlich Humankapital in dem Sinne. Und hier sieht man sie bereits im Faktoreneinsatz, was auch so ein bisschen darauf hinweist, dass diese Wissenschaften natürlich die Tendenz haben, ihre Gegenstandsbereiche doch sehr abstrakt abzubilden und insbesondere die Betriebswirtschaftslehre, auf der ich ja nicht genug rumhacken kann, die Betriebswirtschaftslehre doch die Tendenz hat, ihre also soziale Wirklichkeit sehr technisch abzubilden. So, Kapitalmarkt, fangen wir oben an. Kapitalmarkt in der neuen Wirtschaft war ja im Wesentlichen, also die Frage, wo kriege ich eigentlich mein Geld her, um meine Firma aufzubauen? Naja, das formuliert sich heute ganz anders als noch zu Beginn des neuen Marktes. Also bis 2000 war ja der neue Markt so das Traumbild der neuen Ökonomie. Zum einen, man braucht überhaupt keine Produkte mehr, man braucht keine positiven Jahresbilanzen mehr, man braucht keine erfahrenen Firmenchefs mehr, sondern irgendwie alles virtuell und alles, also follow the swarm, embrace the swarm, und irgendwie ist das alles vernetzt und Cyber total cool. Also man wusste nicht, wie es funktioniert, aber man sah, dass der Börsenkurs stieg und dass sozusagen der Markt dieses Verhalten entsprechend belohnte und konnte dann solche Regeln formulieren, wie Kevin Kelly das gemacht hat, feed the web first, follow the free, from places to spaces, also wurden Bücher geschrieben, das Buch gibt es jetzt frei im Netz, weil es natürlich also nicht mehr so richtig aktuell ist. Unter diesen Bedingungen natürlich konnte man überhaupt was formulieren, und damals waren Zeitschriften wie Wired ganz groß, die halt so einen Digital Lifestyle aufmachten. Also diese ganze Kultur, vielleicht erinnert ihr euch noch, das ist ja erst 7 Jahre her, oder 6 Jahre, dass man so richtig meinte, irgendwie in 10 Jahren sind wir alles so Computergeeks. So, aber dann kam 2000, schlug die Old Economy zurück und wollte halt plötzlich wollten die Aktionäre doch wieder Jahresbilanzen sehen, die irgendwie im Plus standen, und das konnten die jungen Firmen aber gar nicht liefern, und so brach es natürlich ein, und jetzt sagt man, so kam es, wie es kommen musste. Das sagte man aber um 2000 eher nicht, wie man ja an dem Börsenkurs sieht. Aber da gab es eben so Übernahmeformen, also Time Warner und AOL oder Mannesmann und Vodafone, also dass im Prinzip alte Firmen von den neuen einfach mal so geschluckt wurden oder sagt, hier habt ihr unsere Aktienoptionen und die werden ein Vermögen wert sein, das ist mehr wert als eure ganze Firma. Hier sieht man einfach mal so ein paar Kurven nebeneinander, also der Nemax All Share gegen den Nasdaq und den DAX, also die ja sich ganz ruhig verhielten, aber also die Übertreibungen an dem neuen Markt, also Nemax, ein neuer Marktindex und so, also das war ja sagenhaft, hat sich halt inzwischen wieder eher normalisiert. Und naja, das hat natürlich auch die Situation der Kapitalbeschaffung doch extrem verkompliziert. Bis 2000 war es, Gott liebt, große runde Zahlen, also da gab es dann die Krise. Bis 2000 war es überhaupt kein Problem, man musste nur Internet in seinen Businessplan schreiben und hatte halt so viel Geld, wie man wollte. Und inzwischen ist es doch deutlich schwieriger geworden, wieder an Kapital heranzukommen, weil man eigentlich also sehr robuste Geschäftsmodelle aufstellen muss und natürlich die meisten der New Economy Firma eingegangen sind. Der Nemax ist, glaube ich, eingestellt und jeder, der irgendwie das Wort Cyber in seinem Firmennamen hat, gestrichen. AOL Time Warner nennt sich wieder Time Warner. AOL hängt zwar leider noch irgendwie drin, also die kriegen sie jetzt nicht mehr raus, aber man muss es ja nicht mehr so deutlich sagen. Also inzwischen kippt es ja eher um, dass man, also die ersten sagen, ja, das mit dem Internet ist jetzt auch wieder eine Mode gewesen, auch vorbei. Also das sagt heute, glaube ich, niemand mehr, aber das war so um 2001, 2002, dass es hieß, naja, man hat es ja mal probiert und jetzt muss es sich langsam wieder aufbauen und es ist ja allmählich, also erholt man sich ja wieder so ein bisschen, aber da hat man diese typische Kondratjew-Welle, hat man da schon sozusagen den ersten Peak und jetzt baut es sich, glaube ich, deutlich gesünder auf, weil die Geschäfte, die sich jetzt halten, natürlich auch irgendwelche Geschäftsmodelle anbieten, die von längerer Dauer sein könnten. Hier sieht man mal die Firmen, also die verlese ich jetzt nicht, aber das Ranking nach der Dotcom-Krise, also welches waren die größten Firmen nach der Krise? Und da sieht man, also IT-Firmen, und da sieht man halt, also wer es sich da überlebt hat, das sind im Wesentlichen Hardware-Hersteller und Telekommunikationshersteller. Also ob das jetzt Festplatten sind oder eben Mobilfunkbranche oder Dell, die halt Rechner herstellen, Oracle, Yahoo hat sich gehalten. Es gibt natürlich ein paar auf der neuen Economy, die sich gehalten haben. Oracle, also über Datenbanken, also das Prinzip aus verschiedenen Gebieten, Bereichen gibt es jetzt einige wenige Firmen, die auch vorher groß waren, meistens die hinterher auch groß, wahrscheinlich noch größer sind, weil sie den Rest ja geschluckt haben. Aber hat sich der Markt, also die ganzen Firmen, von denen man ja vorher gehört hatte, die sind im Wesentlichen nach der Dotcom-Krise dann auch verschwunden. So, noch eine Randbemerkung, obwohl die spare ich mir, Derivate, also das ist eine Form von Börsenspielereien, dass man einfach nicht mehr mit Werten handelt, sondern mit Wetten. Das ist eine Art Wettbüro, also man geht davon aus, dass der Kurs sich so entwickelt und kauft nicht die Aktie, sondern man kauft sozusagen die Wahrscheinlichkeit, dass es so ist. Ist ganz komisch, brauchen wir jetzt erstmal nicht. Gütermärkte. Wir sind ja in Beschaffung, Gütermärkte. Habe ich schon sehr viel gesagt in der zweiten Vorlesung Globalisierung, also der Handel, wie sich der Weltgüterhandel so entwickelt hat, eben in der Triade, dass es auch da einige wenige Länder gibt, die davon profitieren. Da verweise ich dann auf diese Vorlesung. Standortmarkt. Naja, zum einen Standortfaktoren. Also Standortmarkt, wo stelle ich meine Firma hin? Die Idee der virtuellen Firma, die weltweit agiert, das hat sich ja dann auch mit der Dotcom-Krise erledigt. Also man braucht schon einen Standort, wo man halt auch einige Faktoren erfüllt sind. Zum einen harte Faktoren, also sogenannte harte, weil man sie messen kann. Und so Firmenleitungen haben natürlich gerne Zahlen, an denen sie dann ihren Erfolg messen können. Das sind eben Ergiebigkeit des Marktes, wie hoch sind die Absatzchancen und wie hoch ist die Bereitschaft der Leute, das Produkt dort auch zu erwerben. Infrastruktur, wie ist die Infrastruktur vor Ort? Nur so, ihr könnt ja mal mitdenken, unten seht ihr ein Bild von Adlershof, hier gibt es ja auch entsprechend viele Industrieansiedlungen, welche dieser Faktoren da eurer Meinung nach erfüllt sind. Verfügbarkeit qualifizierter Arbeitskräfte ist natürlich notwendig. Flexibilität des Arbeitsmarktes, also so viel wie Hire and Fire, wie schwer ist es, Mitarbeiter wieder loszuwerden, wenn man weniger Aufträge hat und wie einfach ist es, neue einzustellen. Höhe der Lohn- und Energiekosten, wie hoch sind also die Nebenkosten und erwartete Abgabelasten, also an Steuern. Das sind Faktoren eigentlich aus der Old Economy, denn manche dieser Faktoren sind natürlich heute nicht mehr so wichtig. Ergiebigkeit des Marktes vor Ort ist ja nicht so wichtig bei digitalen Gütern, denn der Markt für digitale Güter ist weltweit. Infrastruktur ist enorm wichtig. Man muss ja die entsprechenden Internetanschlüsse haben und Strom im Wesentlichen und natürlich Computerersatzteile und solche Sachen. Aber es gibt auch sowas wie eine Wissensinfrastruktur, die spielt aber eher als weicher Faktor eine Rolle. Aber sowas gibt es natürlich auch, weswegen man halt hofft, größere Industrieansiedlungen wie jetzt in Adlershof, dass die sich irgendwie gegenseitig synergetisch fördern. Verfügbarkeit qualifizierter Arbeitskräfte spielt schon noch eine Rolle, wenn man vor Ort ist, also in irgendeinem Ort, dass man dort auch die Leute beschäftigt, denn die Migration von Arbeitskräften hat sich ja noch nicht so realisiert, wie man das erwünscht oder befürchtet hatte. Flexibilität allerdings spielt eine große Rolle. Erwartete Abgabelasten und Höhe des Lohn- und Energiekosten, das ist egal ob Old oder New Economy. Ich habe hier meine Tabelle, die Formalitäten bei Geschäftsgründungen Ende der 90er Jahre. Also in welchen Ländern wie viele Verwaltungsvorgänge man braucht, um eine Firma zu gründen. Und da sieht man, also Deutschland braucht man zwar nur 6 Vorgänge, im Gegensatz zu 18 in Italien oder 10 in Frankreich, aber die brauchen 16 Wochen, bis das durch ist. Also wenn man eine Firma gründen will, muss man 1.400 Euro hinlegen, braucht 16 Wochen und muss irgendwie bei 6 Ämtern vorbeirennen, wohingegen in anderen Ländern, also jetzt nehmen wir mal USA oder Australien, nicht einen Vorgang, man geht zu einer Behörde und nach einer Woche hat man das Papier und es kostet nur 500 Euro. Es ist klar, dass unter solchen Bedingungen natürlich die Gründung von Geschäften deutlich einfacher vonstatten geht als jetzt in Europa, wo dann halt eine Verwaltung entsprechend viele Auflagen stellt. Die wollen natürlich auch entsprechend viele Abgaben haben und so weiter. Also das sind alles so Faktoren, die eine Rolle spielen, wo man seinen Betrieb ansiedelt. Andere weiche Faktoren, sogenannte weiche, weil nur qualitativ erfassbar, also eben nicht so einfach in Jahresbilanzen zu schreiben oder in Businesspläne, ist der Kontakt mit anderen Unternehmen und Forschungseinrichtungen. Es sind sich alle einig, dass das wichtig ist, aber man kann halt nicht sagen, warum es so wichtig ist und was jetzt konkret wichtig ist, aber irgendwie entsteht da so ein Netz von Kontakten. Also Silicon Valley ist so ein erfolgreiches Modell, Adlershof sollte so eins werden, genau deswegen hat man es ja eben hier so eingerichtet. Das kulturelle Umfeld spielt eine Rolle, dass die Arbeitnehmer, also gerade hochqualifizierte Arbeitnehmer, fordern auch entsprechende kulturelle Einrichtungen, in denen sie sich dann ihrer Freizeit auch widmen können. Der Freizeitwert eben des Standortes, das ist wichtig. Denn selbst wenn man alle nach Bangalore schicken würde, alle Firmen dort, also nicht jeder empfindet das als attraktiven Standort. Kooperationsbereitschaft der Behörden, naja, das ist genau das, was man oben Formalitäten der Geschäftsgründung hat. Also in manchen Ländern also ist halt die Kooperationsbereitschaft nicht ganz so groß. So, Standortwettbewerbe haben natürlich Gründe für den wachsenden Anpassungsdruck an Wirtschaftsstandorte, dass so eine Firma, die sich so einen Standort sucht, muss sich das halt immer, also noch viel stärker überlegen als noch vor 30 Jahren, weil die Handelsschranken zum Teil gefallen sind. Das ist ja gerade die Europäisierung, also die EU. Das ist ein etwas älteres Bild. Also da, wo Handelsschranken wegfallen, also kann man, natürlich ist eigentlich egal, wo man hinzieht, jetzt innerhalb Europas oder innerhalb dieser ganzen anderen Wirtschaftszonen, da haben wir ja ein paar gesehen. Liberalisierung des Kapitalverkehrs ist so eine Möglichkeit, deswegen ist es auch nicht mehr wichtig, an welchem Standort man sich aufhält. Die Oligopolisierung, dass also immer mehr Marktmacht in Händen von einigen wenigen Firmen liegt. Datenübertragungsnetze haben es vereinfacht, dass man eben jetzt auch problemlos in Finnland eine Firma gründen kann, wenn man also Produkte, also eine Softwarefirma, sagen wir mal, weil man natürlich die Produkte über Datennetze überall hin übertragen kann. Das Wachstum der Schwellenländer, also so die sich zwischen Entwicklungsland und Industrieland befinden, die wachsen und haben natürlich dann auch attraktive Angebote. Die Osterweitung der EU ist so ein Punkt, der natürlich den Standortwettbewerb erhöht, jetzt nicht nur für die, jetzt vielleicht nicht so sehr für die digitale Ökonomie, aber für die klassische Ökonomie und transnationale Unternehmen. Das ist diese Oligopolisierung, also viele Unternehmen sind gar nicht mehr nur national, sondern wenn man als Unternehmen Bestand haben will und nicht irgendwann aufgekauft werden will, muss man halt auch international arbeiten. Und auch da ist die Frage natürlich die nach dem Standort. Jetzt könnte man annehmen, dass im Prinzip alle Räume gleich seien, weil ja Internet über alles. Aber hier sieht man mal einfach von 2000 die Frage nach DE-Domains. Und man sieht, die meisten DE-Domains werden auch in Ballungsräumen, also in urbanen Räumen angemeldet. Gibt es ja natürlich die Frage, warum ist das so? Weil jeder könnte ja auch in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg seine Domains reservieren. Also rein technisch ist das zwar möglich, aber der Grund ist natürlich, dass solche Ballungsräume ja nicht nur technische Infrastrukturen bieten, sondern eben diese ganzen weichen Faktoren. Also beim Internet kann man sagen, dass man zur Herstellung von Internetinhalten qualifiziertes Personal und spezielle Dienstleistungen braucht, also Webdesign, Firmen und so weiter. Und die sind halt hauptsächlich in Agglomerationsräumen, also Städten, verfügbar. Ihr Produktionsstandort muss daher ebenfalls im urbanen Zentrum liegen. Also häufig gibt man halt dann den Auftrag, das heißt ja nicht, dass die Firma dort ihren Sitz hat, aber man gibt das halt in Auftrag an irgendeine Webdesign-Firma, die dann den entsprechenden, die Domain reserviert und die sitzen halt in den Ballungsräumen. Internetangebote basieren auf den technischen Möglichkeiten eines Standorts, also auf Industrieansiedlungen. Und Internetinhalte orientieren sich an den Möglichkeiten, Inhalte zu produzieren, also Medien. Und das sind alles so Gründe. Zwar könnte man es homogen über die Fläche verteilen, aber faktisch verteilt es ja halt doch in Ballungsräumen die Inhalte. Und so ist es natürlich, wenn man es nicht nur national betrachtet, sondern auch international, die Vorstellung, dass die digitale Ökonomie jetzt plötzlich die Welt der Atome völlig hinter sich lässt, also wie man das ja in den 90er Jahren dachte, hat sich halt nicht umgesetzt. Also es gibt natürlich Gründe, dass man auch Industriestaaten bevorzugen wird, um seine neuen Firmen zu gründen, sodass also die alten Strukturen sich auch in die digitale Ökonomie rüberretten. Aber nichtsdestotrotz gibt es die Tendenz zum Offshoring, also das ist Outsourcing über den geografisch entfernten Standort. Und deswegen, ne, Bangalore ist ja da so ein Angstbild, was so aufgebaut wurde, weiterhin aufgebaut wird. Zum einen liegt das natürlich an billigen, also jetzt nicht nur in Indien, aber auch in also gerade so die asiatischen Länder, dass sie einfach viel billigere Arbeitskräfte zur Verfügung stellen. Also hier sieht man mal die Monthly Wages for Workers in Asia. In 2003, also was kostet ein Arbeiter, was kostet ein Mid-Level-Manager und Mid-Level-Engineer, und da könnt ihr euch mal überlegen, wie viel ihr erwartet, einfach, wenn ihr mal fertig seid als Einstiegsgehalt und wie viel man dort kriegt. So, und also wie viel die Leute dort erwarten, womit sie dann meistens dann auch zufrieden sind. Die Lebenshaltungskosten sind natürlich eine andere, aber nichtsdestotrotz geben die sich mit weniger zufrieden, beziehungsweise auch die Nebenkosten sind nicht so hoch. So, und jetzt formulierte Kearney, die Unternehmensberatung, folgenden Satz. Die gängigen Studienpläne von Informatikstudiengängen in Deutschland beziehen sich zu über 60% auf Inhalte, die bedingt durch Offshoring am deutschen IT-Arbeitsmarkt kaum noch nachgefragt werden. Jetzt habe ich auch noch ein Gegenmittel dazu zitiert. Fast alle Informationen stammen von großen Unternehmensberatern, die Trends behaupten und daran verdienen. Muss man sich natürlich immer darüber im Klaren werden, wenn man über Offshoring liest, wer sagt es und was also für Gründe hat der, das zu sagen. Das ist ja sowieso so ein Leitmotiv unserer Veranstaltung. Ne? Also wer sagt es, und man fragt nicht, stimmt es, sondern welches Interesse verfolgt derjenige, der so spricht mit seiner Aussage. Insofern muss man das immer relativieren. Aber die Tendenz ist, glaube ich, nicht von der Hand zu weisen, dass eben viele Dinge, die Softwareentwicklung, also Softwareentwicklung kann man eben sehr einfach in, sagen wir jetzt in Bangalore, nach Bangalore auslagern, dass die Inder jetzt alle zu uns kommen, wie ja die oft mal die Idee war. Das hat sich ja noch nicht umgesetzt, also eher bauen die halt ihre eigenen Strukturen. Ist ja auch verständlich, so wenig wie Deutsche nach Indien wollen Inder unbedingt nach Deutschland. So dass also sich da unten halt ein großes Zentrum aufgemacht hat von sehr qualifizierten Arbeitern, die aber viel billiger arbeiten, als das jetzt in Deutschland der Fall ist, sodass sich eine Firma halt überlegt, gehe ich jetzt also in ein anderes Land, wo man viel billiger arbeitet, oder gründe ich das jetzt in Deutschland, wo man natürlich andere Vorteile hat, die wir weiter vorne gesehen haben. Das bringt uns direkt zur Frage des Arbeitsmarktes. Ist ja die klassische Unterteilung in Wirtschaftssektoren, die auf Jean Forestier zurückgeht. Also primärer Sektor war Agrarwirtschaft, sekundärer war Industriegesellschaft, da wo dann diese Vorlesung hier einsetzte. Und der tertiäre Sektor, die Dienstleistungen. Jetzt gibt es verschiedene Versuche, jetzt noch den vierten und fünften Sektor aufzumachen. Also sagen wir Tourismus und Informationsleistungen oder so. Das wird aber gängigerweise in den tertiären Sektor gefasst. Da gibt es verschiedene Zahlen, jetzt hier die auf dem Statistischen Bundesamt beruhenden, also machen einfach die Tendenz auf. Agrarsektor geht natürlich massiv zurück. Also es ist hier zwischen 1800 geht das los hier, nicht? 1800 bis 1998 geht diese Statistik. Da war 1800, klar, nicht, war 62% der Bevölkerung noch im Agrarsektor, heute sind 2,9, heute sind vielleicht nur noch 2%, also vernachlässigbar an der Anzahl der Gesamtbevölkerung. Der sekundäre Sektor, Industriesektor, na, diese Welle haben wir ja gesehen, auch das geht stark zurück. Sehr viel stärker erneuert sich der Industriesektor. Naja, Wirtschaftssektor, und hier sieht man mal eine aktuelle Zahl 2002, wie sich das einteilt, Land, Forstwirtschaft eben 2%, produzierendes Gewerbe eben jetzt nur noch 17% der Frauen und 43% der Männer, Handel, Gastgewerbe und Verkehr ist dieser grüne Bereich, 25% und sonstige Dienstleistungen 32,4% oder 55,6% bei den Frauen, also der Bevölkerung, die sich dort in diesem Sektor aufhält. Wobei man natürlich die Frage stellen muss, was sind eigentlich Dienstleistungen? Da kommen wir gleich zu. Hier sieht man noch im April 2003, dass eben welche großen DAX-Firmen, also die jetzt im deutschen Aktienindex stecken, sich tatsächlich auch vom Schwerpunkt her auf Dienstleistungen oder als Dienstleistungsunternehmen bestehen, verstehen. Da findet man einige Namen, wo man dachte, die sind doch eigentlich Produzenten von Gütern, aber die haben natürlich ihre Unternehmensschwerpunkte inzwischen auch verlagert auf andere Angebote, die stärker nachgefragt werden. So, was sind jetzt Dienstleistungen? Unter Dienstleistungen sind nicht nur Webdesigner und Softwareentwickler, sondern es sind natürlich ganz viele andere. Also man unterscheidet in produktionsorientierte Tätigkeiten, primäre Dienstleistungen und sekundäre Dienstleistungen. Also dazu gehören bei den produktionsorientierten reparieren, Maschinen einrichten und warten, gewinnen, herstellen. Bei den primären Dienstleistungen sind allgemeine Dienste wie Reinigung, Bewirten, Lagern, Transportieren, Sichern, Bürotätigkeiten, Handelstätigkeiten, und die sekundären Dienstleistungen sind dann eben so diese Wissensdienstleistungen, betreuen, beraten, lehren, publizieren, organisieren, managen, forschen, entwickeln. Also man sieht aber, die sekundären Dienstleistungen oder Wissensdienstleistungen nehmen stärker zu. Von 1985 bis 2010 geht so diese Statistik, also das sind hier Entwürfe, also Projektionen, aber also die Tendenz ist steigend für die sekundären Dienstleistungen und die ist fallend für produktionsorientierte Tätigkeiten, für Produktion und Agrar ja sowieso. Unten hat man noch Anteil wissensintensiver Dienstleistungen an den Erwerbstätigkeiten, und aufgrund dieser Kurven projiziert man einfach und sagt, 2010 wird es ähnlich ausgehen. Die Qualifikationsstruktur ist entsprechend, also je stärker man die Dienstleistungen in die wissensorientierten Dienstleistungen legt, desto mehr fordert man natürlich einen Abschluss. Dadurch kommen das Bildungssystem unter Druck, weil natürlich die Leute ja im Schnitt nicht klüger werden, aber sie brauchen plötzlich eine höhere Ausbildung, damit sie entsprechend in die nachgefragten Dienstleistungen kommen. Also muss man hier, naja, zum einen das Bildungssystem anpassen, was eben auch stärker sich auf Berufsbildung orientieren sollte. Da hatten wir letzte Woche über die Arroganz der Wissenschaft gesprochen, zu meinen, naja, wer zu uns kommt, will ja primär Wissenschaftler werden, aber faktisch wissen alle, dass es nicht so ist. Der Druck auf Uni ist aber auch entsprechend groß, muss man ja dazu sagen, nicht? Also wenn ihr die Berliner Sparpolitik verfolgt, die ist ja unter anderem auch der Tatsache geschuldet, dass zu viele Wissenschaftler produziert werden und irgendwie sich die Institutionen umorganisieren müssen. Naja, und zum anderen muss natürlich auch, das hat man in der Ethik-Diskussion so ein bisschen dafür gesorgt werden, dass die Leute ihre Qualifikation, die sie einmal erworben haben, auch auf dem Niveau halten, also lebenslanges Lernen oder Training on the Job, dass man nicht sagt, naja, man lernt sein erstes Drittel im Leben, das zweite wird gearbeitet, das dritte kann man von den Früchten zehren, die Zeiten sind ja nun vorbei, wird natürlich noch so tradiert, dass man irgendwie meint, also wenn ich endlich das Diplom habe, dann kann ich anfangen zu leben, oder eben entsprechend die Leute, die schon arbeiten, sagen, ja, du bist ja noch in der Ausbildung, aber sie hingegen sind schon mit beiden Beinen in der Welt. Das sind so Vorstellungen, die eigentlich noch aus der Industriegesellschaft kommen, die sich aber so tradieren, indem halt diejenigen, die dort auch gelernt haben, solche Sprüche der nächsten Generation mitgeben. Aber faktisch ist natürlich so intensiv wie an der Uni wird die Ausbildung natürlich nicht mehr, aber zu meinen, dass man nach dem Diplom dann erstmal das mit dem Lernen für die nächsten 30 Jahre sich schenken kann, die Zeiten sind natürlich bei den meisten Tätigkeiten vorbei und die Tendenz ist eher steigend als fallend. So, die Folgen internationaler Arbeitsteilung sind, naja, hier sieht man es grün, viele Beschäftigte, rot, wenige. Was sind das für Gründe, die dafür sprechen? Ja, nicht, weil dort im Osten so unproduktiv gearbeitet wird, sondern natürlich, weil hier keine neuen Gründungen, also die Gründungsphase war vorbei bei der Wiedervereinigung, und im Ostdeutschland haben sich einfach keine Firmen so angesiedelt, wie man das gerne gehabt hätte. Und das haben die auch nicht gemacht, weil sie gesagt haben, also da drüben kann man ja nicht vernünftig mit den Leuten arbeiten, sondern weil die Infrastrukturen fehlten und die Renditeerwartung für arbeitsplatzschaffende Investitionen steigen. Wenn man dort was investiert, will man auch recht schnell Geld zurück, und man konnte einfach vergleichen. Gehe ich dahin, wo ich halt, also auf Jahrzehnte hinaus, also in der Infrastrukturkrise stecke, weil da natürlich die entsprechenden Sachen nicht da waren, also Straßen und Möglichkeiten, also Leute anzusiedeln. Das musste alles erstmal wieder aufgebaut werden. Also hat man sich gesagt, also die Investitionsentscheider haben gesagt, na, dann gehen wir lieber woanders hin. Und es wurde sehr wenig dort angesiedelt, also wenig Arbeitsplätze geschaffen, viele vernichtet. So, was sind also die Folgen internationaler Arbeitsteilung? Zum einen ist die Niedriglohnkonkurrenz, betrifft vor allem weniger qualifizierte Arbeitskräfte der Hochkostenländer, weil so eine Firma inzwischen halt viel einfacher ihren Standort aufgeben kann, beziehungsweise wenn sie neu gründet, das auch woanders hingehen kann, sodass die wenig qualifizierten Arbeitskräfte überhaupt keine Anstellung mehr kriegen. Die hochqualifizierten, na gut, da gibt es natürlich schon Gründe, vor allem diese weichen Faktoren, das dann doch in den Hochkostenländern auch zu machen, einfach weil die Forschungs- und Entwicklungsmöglichkeiten besser sind, das Bildungssystem, die Ausbildung ist häufig besser, ja, sodass man dann halt doch dort ansiedelt, aber naja, dann eben schon auch in Orten, wo schon andere sind. Es wird vermutlich zu Wohlfahrtsverlusten in westlichen Industrieländern kommen. Also Wohlfahrtsverluste heißt der Abbau des Sozialstaats. Also das erleben wir in Deutschland gerade ganz massiv. Die Diskussion, also immer so ein Pendeln hin und her. Womit weniger zu rechnen ist, beziehungsweise aus den Statistiken nicht zu schließen, das ist die Arbeitskräftewanderung, die wird eher gering bleiben wegen kultureller Hürden. Also dass wir jetzt einen Markt von osteuropäischen Arbeitern zu erwarten hätten oder wenn die Türkei es mal dabei ist, dass dann die türkischen Arbeiter ganz Europa überschwemmen, das ist nicht zu befürchten, weil kulturelle Hürden sind sehr groß. Und Arbeitskräfte, also Emigrierte, die dort irgendwo anfangen zu arbeiten, die kämpfen natürlich mit den kulturellen Hürden. Wenn es dann genügend sind, dann schließen sie sich halt in ihre Stadtteile zusammen. Aber so eine richtige Integration ist ja nicht nur in Deutschland das Problem, also in anderen europäischen Ländern ist das ähnlich. Frankreich hat ganz ähnliche Probleme, also arabische Immigranten, die in Frankreich arbeiten, haben ähnliche strukturelle Probleme wie die türkischen Arbeiter in Deutschland, dass sie sich also einerseits schlecht integrieren, andererseits aber auch von der Bevölkerung schlecht aufgenommen werden. Also es ist so ein komischer Teufelskreis. Und diese Diskussion mit den indischen Arbeitern war ja ganz ähnlich. Man dachte, die wollen alle zu uns, wir müssen nur die Tür öffnen, aber faktisch kamen sie dann gar nicht, weil sie natürlich Gründe haben, sich dieses Land nicht auszusuchen. So, zum Arbeitsmarkt noch. Inzwischen ist ja die Old Economy wieder dabei, hat wieder die Macht übernommen. Aber natürlich hofft man, dass man so ein paar Arbeitsregeln der New Economy, die Old Economy hat sich jetzt wieder restrukturiert, aber sie hoffen, dass sie einige Regeln der New Economy übernehmen, insbesondere, dass ihr 20 Stunden am Tag arbeitet, aber dabei nur einen 8-Stunden-Job bezahlt bekommt, was ja in den Gründungsfirmen sehr oft üblich war, dass die Leute dann im Büro übernachten, weil sie so begeistert waren. Also das ist wieder so eine Frage, da müsst ihr natürlich euch um eure betriebliche Sicherung kümmern und um die Arbeitsorganisation von Arbeiterinteressen, weil die Tendenz sehr stark ist, unter Termindruck, Verantwortungsgefühl oder aus welchen Gründen auch immer, aus Angst vor Jobverlust, natürlich mehr Arbeit zu leisten, ohne den entsprechenden Ausgleich zu bekommen. Wenn die Leute, die im Internet arbeiten, nicht ein bisschen halblang machen und stattdessen auf den Mythos vom 22-jährigen Programmiergenie setzen, der 36 Stunden am Stück arbeiten und dabei von Pizzawasser und Mineralwasser lebt, werden wir in ein paar Jahren eine Menge kranker Leute da draußen haben, die zu allem Übel noch nicht mal krankenversichert sind. Das gilt natürlich hauptsächlich für amerikanische Verhältnisse, wo dann auch dieses Buch herkam. Aber das kann natürlich auch in der Old Economy drohen, dass man sich da entsprechend ausgebeutet wird. Ja, Trends, also ich will noch dieses Arbeitsmarktkapitel zu Ende bringen. Trends auf dem Arbeitsmarkt, zum einen die forcierte Rationalisierung von Arbeit, also das ist ein Zitat, ich muss sagen, das ist die Tendenz von Haaren Schwemmle, die wiederum immerhin von der Enquete-Kommission Globalisierung der Weltwirtschaft, Herausforderungen und Antworten, also es ist ein recht großer, umfangreicher Bericht über Globalisierung, zitiert wurden. Es ist sehr negativ, aber es gibt bestimmt auch positive Tendenzen, aber die sind dort nicht erwähnt. Die forcierte Rationalisierung von Arbeit, zum einen, dass Informations- und Kommunikationstechnologien vermutlich mehr Arbeitsplätze vernichten, als sie schaffen. Natürlich braucht man mehr Leute, die sich darum kümmern, aber letztendlich ist die Rationalisierung viel größer. Arbeit wird beschleunigt globalisiert, das heißt unterreguliert und Lohn- und Sozialdumping. Die Drohung ist einfach, wenn ihr hier nicht zu meinen Bedingungen arbeitet, gehe ich einfach woanders hin. Wird ja vielfach auch gemacht schon. Die räumliche und soziale Zersplitterung von Arbeit, indem man eben Betriebsstrukturen etwas auflöst, eben gerade in so internationalen Firmen und damit die Solidarität und Mitbestimmungsmöglichkeiten der Arbeiter aushebelt, indem einfach also bestimmte Arbeitsprozesse ja sofort modularisiert und verlagert werden können. Und die erleichterte Flexibilisierung von Arbeit, also das Flexibilisierung ist ja immer so ein schönes Wort, also man kann zum einen natürlich schneller einstellen, schneller entlassen, aber dann auch diese Scheinselbstständigkeiten fördern, dass man die Leute zur Selbstständigkeit bringt, aber letztendlich sind sie von einem Kunden abhängig, also von ihrem ehemaligen Arbeitgeber zum Beispiel, sodass sie faktisch angestellt sind, aber der muss sich nicht mit Sozialabgaben und irgendwelchen Versicherungen rumschlagen, weil dann natürlich der entsprechende Kunde selber dann für verantwortlich ist. So. Das wäre der erste Block und damit wünsche ich euch eine schöne Woche.